Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Jahrzehntelang stand der Name des ehemaligen Rebellenführers und Diktators Robert Mugabe für Unterdrückung und Gewaltherrschaft in Simbabwe. Er wirtschaftete den landwirtschaftlich ertragreichen Staat herunter und errichtete ein umfassendes Spitzelwesen, das jede gesellschaftliche Veränderung so gut wie unmöglich machte. Doch auch nach Mugabes Tod schaffte es das Land bisher nicht, sich von seinem Erbe zu lösen. Als Ergebnis treibt der Stillstand vor allem die gut ausgebildeten jungen Menschen in die Emigration. Über die bewegte Geschichte und die Zukunftsperspektiven Simbabwes hat André Stiefenhofer gesprochen mit dem Journalisten Dr. Johannes Mehlitz, der sich seit Jahren mit dem südlichen Afrika befasst.
Grüß Gott, Herr Mehlitz.
Ich grüße Sie.
Herr Mehlitz, die Geschichten der afrikanischen Länder sind meistens auch Geschichten von Kolonialisierung. Wie war das dann im Fall von Simbabwe?
Ja, Simbabwe war schon sehr früh im 19. Jahrhundert ein Zielgebiet für Einwanderer, vor allen Dingen aus der damaligen Kolonialmacht Großbritannien, die nicht von Norden, sondern von Südafrika aus, also vom Süden, in das Land gekommen sind. Der Name Rhodesien ist manchen vielleicht noch ein Begriff. Er führt zurück auf den Entdecker oder Gründer und ersten Kolonialisten, kann man sagen, der nach Simbabwe in das damalige Land nördlich des Limpopo, zwischen Limpopo und Sambesi, von Südafrika aus gegangen ist, in der Hoffnung, dort große Bodenschätze zu finden. Das ist zum Teil enttäuscht worden, aber Rhodes hat entdeckt oder erfahren, dass das ein sehr fruchtbares, landwirtschaftlich sehr, sehr gut nutzbares Land ist, sodass sich Schritt für Schritt das Land eben zwischen Limpopo und Sambesi zu einer Siedlerkolonie entwickelt hat. Es waren vor allen Dingen britische Siedler, die dort eben in der Landwirtschaft investierten und das Land für sich einnahmen.
Wie waren denn die Ureinwohner damals? Haben die Siedler auch auf Ureinwohner getroffen?
Ja, natürlich. Simbabwe hat im Wesentlichen zwei große Volksgruppen. Das ist einmal das Volk der Mashona und das Volk der Matabele. Mashona ungefähr 70% des Landes, der Bevölkerung, heute bei rund 16 Millionen Einwohnern. 30% der Bevölkerung gehören zum Volk der Matabele. Das sind Zulus, die oder ein Volk, eine Abstammung der Zulus aus Südafrika. Cecil Rhodes traf auf diese Volksgruppen und er hat von Anfang an wenig Rücksicht genommen auf die traditionellen Landeigentümer, auf die traditionelle Kultur, die es ja schon gab und die Afrika auszeichnet. Insofern gab es sehr schnell Konflikte zwischen beiden Gruppen im Wesentlichen, also der afrikanischen Bevölkerungsmehrheit und den weißen Siedlern, die eben aus Südafrika kamen.
War das dann auch ein Konflikt zwischen Viehhirten und Agrarwirtschaftlern, wie man es aus anderen Bereichen Afrikas kennt?
Also das Volk der Mashona ist ein Bantu-Volk. Insgesamt ja rund circa 200 Millionen Menschen in Afrika, verteilt auf sehr, sehr viele Staaten im zentralen und südlichen Afrika. Es ist ein Bauernvolk. Im Grunde sind es Bauern, Farmer, die vor Ort den fruchtbaren Boden nutzen. Viehhaltung gehört dazu, aber es ist im Wesentlichen eine Agrarkultur gewesen.
Sie haben die Konflikte ja schon erwähnt. Der Begriff Rhodesien hat sich auch gar nicht so lange gehalten und auch gar nicht so lange durchgesetzt. Wie kam es denn dann zum Konflikt zur Unabhängigkeit?
Doch, Rhodesien war ein großer Teil des südlichen Afrikas. Also die Briten haben dann auf Geheiß oder auf Initiative von Cecil Rhodes sozusagen die Schutzmacht übernommen. Das rhodesische Land, der rhodesische Bereich teilte sich zunächst mal in zwei Teile. Es gab Nord- und Südrhodesien. Das Nordrhodesien ist das heutige Sambia. das schon 1964 unabhängig wurde. Südrhodesien, das heutige Simbabwe, ist später erst unabhängig geworden, nämlich 1980. Aber bis dahin hieß das Land Rhodesien und war dominiert von einer weißen Bevölkerungsminderheit, die politisch das Sagen hatte und kaum Rücksicht auf die Interessen der schwarzen Mehrheitsbevölkerung genommen hat.
Welche ideologischen Hintergründe hatten der Unabhängigkeitskrieg in Simbabwe?
Ja, der Unabhängigkeitskrieg entwickelte sich dann später erst. Also es war dann in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, wo es also zu zunehmenden Konflikten zwischen der einheimischen oder der indigenen Bevölkerung, der afrikanischen Bevölkerung kam und auf der anderen Seite das weiße Apartheidsregime unter dem Despoten Ian Smith, ein ehemaliger Bomberpilot aus dem Zweiten Weltkrieg, der mit seiner Partei und mit seinem Regime, das war ähnlich strukturiert wie in Südafrika, ein weißes Apartheid-Regime, versuchte dauerhaft das Land für die weiße Minderheitsbevölkerung als Eigentum zu betrachten und dies auch strukturell zu verankern. Es überrascht nicht, dass es zu Konflikten kam. Es gab eine schwarze Bevölkerung, die aufstrebte, die auch natürlich auch durch Bildung, die zum Teil auch von den Afrika oder zum großen Teil von der Kirche angeboten wurde, sich emanzipierte und weiterentwickelte, sodass also es zu Schwierigkeiten kam. Und es war im Kern eine Machtfrage, die kulminierte oder wurde dann in besonderer Weise, explodierte dann in Form eines Bürgerkrieges, eines Guerillakrieges in den 70er Jahren. Es begann so ungefähr 1972, 73 mit den Kämpfen. Es war so ein klassischer Bushkrieg. Auf der einen Seite eben das weiße Apartheidsregime unter Ian Smith mit der rhodesischen Armee und auf der anderen Seite die Organisationen, Guerilla-Organisationen der afrikanischen Bevölkerung, auch aufgeteilt da wieder zwischen Mashona und Matabele. Der Hauptzweig der Mashona-Kämpfer wurde geführt von Robert Mugabe. Robert Mugabe ist also im Kern ein Buschkrieger, ein Guerillakämpfer, ein Anführer eines Guerillakampfes. Und aus diesem Kampf heraus hat das Land, weil ja auch Großbritannien als Schutzmacht dem nicht mehr einfach zusehen konnte. Smith hatte ja bereits 1965 die einseitige Unabhängigkeit erklärt von Großbritannien. Großbritannien, London akzeptierte das nicht. Sodass es dann im Krieg sozusagen drei Parteien gab. Einmal Ian Smith auf der einen Seite, dann gab es Großbritannien als noch offizielle Kolonialmacht und auch als dritter Part eben die Guerilla-Organisationen, die im Bush-Krieg für die Unabhängigkeit des Landes stritten.
In den 70er Jahren war da immer noch die Perspektive des Kalten Kriegs auch mit dabei. Man hört immer wieder, dass die Rebellen von damals Marxisten waren. Hat das gestimmt?
Es war eine linke Bewegung, das stimmt, ja. Wobei man von Anfang an sagen muss, dass es eher Verbindungen zu China gab, weniger zu Moskau. Es waren eher Maoisten. Robert Mugabe hatte immer gute Kontakte auch nach Peking. Es gab Waffenlieferungen, es gab Unterstützung, sodass sich ein Teil der heutigen Dominanz Chinas in Afrika auch durch politische, historische Entwicklung erklären lässt.
Hat denn diese Ideologie das Land nach der Unabhängigkeit geprägt oder hat sich Mugabe da ein eigenes System gestrickt?
Mugabe wollte sich ein eigenes System stricken. Simbabwe galt immer so als dritter Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus mit einem eigenen afrikanischen Akzent, wobei eben tatsächlich es de facto doch eine enge Bindung an China, an das kommunistische China als dritte Macht sozusagen gab. Und diese Verbindungen wirken bis heute, sind bis heute präsent. China ist als Investor in Simbabwe seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten schon aktiv. Jetzt wieder verstärkt. Es ist einfach abzusehen, wie sich da die Entwicklung fortsetzen wird.
Ein Unabhängigkeitskrieg soll ja eine Unrechtsherrschaft abschütteln. Welche Konflikte bestehen denn weiter nach dem Unabhängigkeitskrieg? Sind neue entstanden?
Afrika insgesamt, die unabhängig gewordenen Länder Afrikas waren erpicht darauf, den Kolonialismus abzustreifen und hinter sich zu lassen. Das ist nur allzu verständlich, einen Neubeginn zu starten. Die Frage ist, aus meiner Sicht, ist dieser Neubeginn geglückt und hat er die Substanz, die notwendig ist, um ein selbstbewusstes, eigenständiges, emanzipiertes Afrika und afrikanische Länder entstehen zu lassen. Es gab, und da sind wir eben jetzt doch sehr intensiv schon beim Fall China, es kam zu neuen Abhängigkeiten aus meiner Sicht. China als Investor in Afrika hat sich breit gemacht. Er ist der Lieferant für billige Waren, für kostengünstige Waren auf der einen Seite und nutzt aber eben auch die Investitions- und die Ressourcenpotenziale, die Afrika in vielerlei Hinsicht bietet. Das gilt für das zentrale Afrika, für den Kongo mit seltenen Erden als Stichwort. Es gilt aber eben auch für Simbabwe. Dort gibt es Diamanten, die in Minen gefördert werden. Überall dort, wo sozusagen ein gutes Geschäft winkt und zu leisten ist, ist China präsent.
Maria Himmelskönigin, ein südmährisches Marienlied. Am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel hörten wir gerade. Und mehr zu diesem Fest dann später im zweiten Teil der Sendung, dann mit dem Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti. Jetzt hören wir weitere interessante Einblicke über Simbabwe von dem Journalisten und Buchautor Johannes Melitz.
Im Titel der Sendung haben wir Simbabwe als Brotkorb Afrikas bezeichnet. Das ist ja ein Hinweis auf die gute landwirtschaftliche Nutzbarkeit, die auch schon Cecil Rhodes erkannt hat. Inwieweit ist die Landwirtschaft denn heute noch ein wichtiger Faktor in Simbabwe?
Simbabwe war neben einer relativ gut ausgebauten Industrie, die es schon eben unter weißer Herrschaft, unter Rhodes beziehungsweise unter Smith dann fortgesetzt gab. Simbabwe musste sich behaupten in der Zeit der UN-Sanktionen in den 70er Jahren, als es isoliert war international, war gezwungen, eine diversifizierte Industrie aufzubauen. Das ist ein Teil der Wirtschaft. Aber auf der anderen Seite ist Simbabwe immer ein Agrarland geblieben und ist es bis heute. Es hat fruchtbare Böden, es hat ein mildes Klima. Das war ja im Übrigen auch der Grund, warum so viele Europäer nach Simbabwe ausgewandert sind und migriert sind, um dort Landwirtschaft zu betreiben. Es hat sehr fruchtbare Böden und eben bedingt in Kombination mit dem guten Klima lässt sich also so gut wie eine Vielzahl an Produkten anbauen. Mais als Grundnahrungsmittel beispielsweise, Getreide, aber auch Cashcrops wie Tabak, Baumwolle. All das gedeiht in Simbabwe und wird bis heute angebaut. Wir hatten das Problem in den Anfang der 2000er Jahre, dass Mugabe in seinem Hass auf die weiße Minderheitsbevölkerung zu großen Landenteignungen gegriffen hat, um unter dem Deckmantel einer Landumverteilung an die schwarze Bevölkerung. Das ist aber de facto nie passiert. Er hat die von Weißen betriebenen Großfarmen, oft tausende Hektar groß, hauptsächlich und vielfach an eigene Günstlinge, an eigene Parteigänger weitergegeben. Das würde ich im zentralen Korruption nennen und Vetternwirtschaft. Und diese Farmen sind bis heute liegen zum Teil brach, weil die neuen Besitzer gar nicht in der Lage sind, mit ihrem technischen Know-how, mit ihrem relativ geringen technischen Know-how, diese an sich sehr einst hochproduktiven Farmen zu bewirtschaften. Ja, Simbabwe ist bis heute ein großes Agrarland und es ist ein Jammer, dass die Potenziale, die in diesem Land liegen als Agrarland, eben nur unzureichend genutzt werden.
Also eigentlich ein sehr reiches Land, das durch Misswirtschaft in gewisser Weise heruntergewirtschaftet wurde. Und man hört ja auch immer wieder von dem Problem der Auswanderung, gerade in einem Land, wo eigentlich, Sie haben es erwähnt, die Bildung sehr groß geschrieben wird.
Eigentlich schon. Und das ist für das Land selber eine sehr, sehr extrem große Enttäuschung. Man muss sich das so vorstellen, und das war tatsächlich ein Verdienst Mugabes. der nach der Unabhängigkeit 1980 den Schulsektor und den Bildungssektor massiv tatsächlich auch ausgebaut hat. Es war ein Segen für die gesamte Bevölkerung, dass jetzt Kinder in großem Maße zu einer verlässlichen Schulbildung kamen. Die Analphabetenquote in Simbabwe lag sehr schnell deutlich niedriger als in anderen Ländern Afrikas. Also die massiven Investitionen in Bildung waren ein Segen für die Bevölkerung. Jetzt ist es so, dass gerade gut ausgebildete Menschen, junge Menschen, Familien, zum Teil ganze Familien oder Männer, Frauen, die also sozusagen an der Schwelle sind zu ihrem Berufsleben, das Land verlassen, weil sie keine Perspektiven, keine Chancen in Simbabwe sehen aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen, ich sagte es ja bereits, schwierigen wirtschaftlichen Situation, aber eben auch aufgrund der prekären Menschenrechtslage, Unterdrückung der Opposition, beispielsweise Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Das alles ist für junge Menschen extrem unattraktiv. Und deswegen geht der, wer kann und eine Perspektive sieht, ins Ausland. Das sind vor allen Dingen die Nachbarländer Südafrika. Aber manche gehen eben auch weiter noch nach Europa, überall dort, wo Englisch gesprochen ist. Zum Beispiel das britische Gesundheitssystem lebt in vielerlei Hinsicht von den Einwanderern aus Afrika, die vielfach im Gesundheitssektor tätig waren. Krankenschwestern, Krankenpfleger, die jetzt das demografische Problem sozusagen in Großbritannien lösen sollen. Oder wer entsprechend die Ressourcen hat, geht gleich nach Amerika, in die USA oder nach Australien, um dort eben sich etwas Neues aufzubauen.
Bemerkt denn die Regierung Simbabwes dieses Ausbluten? Versucht sie nicht, irgendetwas dagegen zu tun, jetzt mal vom Spitzelwesen abgesehen?
Was soll sie machen? Sie schweigt das Thema tot. Sie negiert es. Der neue Regierungschef, Mnangagwa heißt er, Emmerson mit Vorname, ist im Grunde aus demselben Holz geschnitzt wie Mugabe, der ja 2019 verstorben ist. 2017 gab es den Machtwechsel von Mugabe zu Mnangagwa. Dieser Mann ist aus demselben Holz geschnitzt. Er kommt aus demselben Parteiapparat wie Mugabe. Er war früher Geheimdienstchef, daher hat er den Namen übrigens The Crocodile, also das Krokodil, für sein brutales Vorgehen gegen Oppositionelle, gegen Menschen, die gegen das Regime auf die Straße gingen. Es gab immer wieder Tote, es kam zu gewalttätigen Demonstrationen, wo das Regime mit aller Brutalität gegen Demonstranten vorgegangen ist. All das ist unattraktiv für junge Menschen. All das schreckt Menschen, die friedlich leben wollen, die in einer friedlichen Existenz sich ihre Familie, ihre wirtschaftliche Existenz aufbauen wollen. All das schreckt ab. Es sind ungefähr, man sagt, 3 bis 5 Millionen Menschen, die inzwischen ausgewandert sind, migriert sind, zum Teil unter sehr prekären Verhältnissen auch leben, als Tagelöhner, als Hausangestellte in Südafrika, im Nachbarland, aber immer noch besser dort, als sozusagen überhaupt keine Perspektive, überhaupt keine Chancen zu sehen im eigenen Land, in der eigenen Heimat.
Da fragt man sich natürlich auch, wie kann die Kirche tätig sein in solchen Ländern? Die Kirche ist ja in vielen Ländern der Welt ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor, erfüllt Aufgaben, die zum Beispiel in westlichen Ländern die Staaten übernehmen. In Afrika und auch in Simbabwe ist die Kirche auch sehr stark in der Bildungsarbeit tätig. Inwieweit kann sie denn da positiv mitwirken im Land?
Es ist richtig, die Kirche, insbesondere auch die katholische Kirche, etwa 10% der Bevölkerung bekennen sich zum katholischen Glauben, genießt ein sehr, sehr hohes Ansehen aufgrund ihrer langjährigen, sehr substanzreichen und breit gefächerten Sozialarbeit. Das ist nicht nur der Bildungssektor. Es gibt zahlreiche Schulen, natürlich im Primärbereich, im Sekundärbereich, aber auch in der beruflichen Bildung, wo die Kirche sehr aktiv und mit großem Aufwand Bildung betreibt oder Bildung anbietet. Es sind aber auch andere Sektoren, die in der sozialen Arbeit, für die die Kirche eben gelobt wird, herausragende Ergebnisse erzielt haben. Das ist beispielsweise der Gesundheitssektor. Wir alle erinnern uns noch an die Pandemie beziehungsweise an die schlimmen Folgen der HIV-AIDS-Seuche, die insbesondere in den 80er, 90er Jahren Afrika heimsuchte und viele Menschen zum Opfer gefallen sind. Dort war es vielfach die Kirche, kirchliche Krankenhäuser, kirchliche Gesundheitseinrichtungen, die den Menschen beistanden. Jetzt können wir Ähnliches beobachten in der Pandemie, Covid-19, dass auch dort wieder die Kirche, kirchliche Einrichtungen es sind, die den betroffenen Menschen durch Unterstützung, durch medizinische Leistungen eben sehr unter die Arme greifen. Also die Kirche ist ein zentraler Faktor der sozialen Arbeit, ja, der Armutsbekämpfung in, nicht nur in Simbabwe, sondern auch in den Nachbarländern des südlichen Afrikas.
Wenn die Kirche so wichtig ist für den Staat, kann die Kirche dann auch ihr Wort erheben? Sagen die Bischöfe zum Beispiel in Simbabwe etwas zur Situation der Auswanderung, zur prekären Situation des Landes?
Es gibt zahlreiche Hirtenbriefe der simbabwischen katholischen Bischofskonferenz, alle für sich sehr beeindruckend, weil sie in großer Klarheit die Missstände sowohl in der Wirtschaft als auch die Menschenrechtslage anprangern und zur Sprache bringen. Ich glaube, in Simbabwe gibt es nur wenige andere Einrichtungen, die dies in dieser Klarheit auch benennen, die Defizite. Natürlich macht sich die Kirche keine Freunde in der Regierung. Es gibt immer wieder Ausfälle, auch verbale Ausfälle. Jetzt unlängst hat zum Beispiel die Informationsministerin des Regimes den Erzbischof von Harare bezichtigt, sozusagen als neuer Kolonialist, die das Land spalten zu wollen. Das sind Unverschämtheiten, Ausfälle, die zeigen, wie spannungsgeladen das Verhältnis zwischen Kirche und Staat, das einst relativ gut war, inzwischen ist. Aber der Staat sieht natürlich ohne die Kirche, ohne die Sozialleistungen, die die Kirche, ohne die pastoralen Leistungen, die die Kirche insbesondere nicht nur in den Städten, sondern auch in den ländlichen Räumen erbringt, gar nicht überleben könnte, sodass es also gezwungenermaßen zu einer Akzeptanz kommt.
Aus vielen autoritären Regimen kennt man das, dass Kirche sichere Räume schaffen, in denen sich die Menschen treffen können. Wie ist denn das in Simbabwe mit diesem ausgeprägten Spitzelwesen?
Der Geheimdienst war immer gefürchtet in Simbabwe und alle wussten, wer sich politisch zu weit aus dem Fenster lehnt, muss mit Folgen, muss mit Gewalt, zum Teil auch mit Tod rechnen, mit Ermordung. Das Druckszenario, das Szenario der Unterdrückung ist Teil der Politik, des Systems in Simbabwe, sodass Menschen, die anders denken, von vornherein immer eingeschüchtert sind und Angst haben, sozusagen ihre Meinung, ihre Forderungen auf die Straße, in die Öffentlichkeit zu bringen. Dieses System Mugabe, das Mugabe aufgebaut, ein System der Gewalt, der Einschüchterung, hat bis heute Bestand. Der Geheimdienst ist Teil dieses Systems. Geheimdienst war aber eben auch nur eine Säule. Es gibt die Polizei, es gibt das Militär. Mit all diesen Säulen der Gewalt und der Gewaltausübung hat Mugabe Politik gemacht und sozusagen sich den Frieden auf diese Weise erkauft.
Die Situation sieht relativ hoffnungslos aus. Die Regierung hat keine wirklichen neuen Konzepte und auch die Kirche kann ja nur rufen und mahnen. Wie sehen Sie die Zukunftsperspektiven für Simbabwe?
Ich sehe die Zukunftsperspektive dennoch positiv, trotz all dieser Schwierigkeiten. Zum einen, weil es doch so ist, dass durch internationalen Druck der Blick auf Simbabwe zwar nicht in dem erforderlichen Maße, aber doch immer wieder mal auf Simbabwe gerichtet wird. Mnangagwa, das neue Regime unter Mnangagwa, kann also nicht auf Dauer nicht das tun, was es will, um eben die Menschenrechte und Andersdenkende zu unterdrücken. Das geht auf Dauer nicht gut. Die Potenziale von Simbabwe sind so groß. Es ist ein wichtiger Player im südafrikanischen Raum. Es gab nach zahlreichen Umweltkatastrophen, Dürrephasen der 90er, Nuller bis Jahre bis heute, gab es jetzt wieder eine sehr, sehr gute Regenzeit. Die landwirtschaftliche Produktion läuft wieder an, sodass ich insgesamt sagen würde, die Chancen sind da. Sie müssten jetzt nur genutzt werden, vor allen Dingen, indem man versucht, daran zu arbeiten, von dieser Kultur der Gewalt, die ich versucht habe zu beschreiben, die allerorten gesellschaftlich weit verbreitet ist. Das, was die Regierung tut, setzt sich natürlich auch in gewisser Weise fort in der Gesellschaft. Dass diese Kultur der Gewalt, der Einschüchterung überwunden wird, das wäre, glaube ich, das Hauptanliegen und die Hauptnotwendigkeit, um Simbabwe in eine gute Zukunft zu führen. Aber die Grundpotenziale, die Grundchancen sind da.
Es gibt also Hoffnung für Simbabwe und die Kirche hat die Möglichkeit, diese Entwicklung positiv zu beeinflussen. Herr Melitz, vielen Dank für das informative Gespräch.
Danke sehr.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. André Stiefenhofer sprach mit dem Journalisten und Buchautor Johannes Melitz über Simbabwe. Dieser hat ein Interviewbuch mit dem Jesuitenpater Oskar Wärmter herausgebracht, der seit Jahrzehnten in Simbabwe lebt und wirkt. Dieses Buch trägt den Titel Afrika, der Chancenkontinent und ist bei Kirche in Not für 3 Euro zu beziehen. Im zweiten Teil unserer Sendung geht es um das heutige Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel. Hören Sie dazu einige Gedanken von einem der renommiertesten Brauchtumsforscher in Deutschland, Professor Manfred Becker-Huberti. Viel Vergnügen dabei und Ihnen allen einen schönen und gesegneten Feiertag. Aus dem Studio der Päpstlichen Stiftung Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.
Herzlich willkommen, Herr Professor. Herr Professor Becker-Huberti, viele Menschen glauben irrigerweise, dass das Fest Mariä Himmelfahrt ein modernes, ein relativ neues Fest sei. Das stimmt aber wohl nicht. Es ist wohl relativ alt.
Es ist alt und es ist neu zugleich. Es ist 1950 eingeführt worden als offizielles Fest. Vorhanden im Bewusstsein des Glaubens ist es seit der Antike und wird in der Ostkirche als Entschlafung Mariens gefeiert. Dormitio ist der lateinische Begriff und wir kennen das als Bezeichnung von Abteien, zum Beispiel in Jerusalem, die Abtei Dormitio. Die Himmelfahrt Mariens spielt eine ganz gewisse Rolle. Und zwar, man muss sich vorstellen, dass die ersten Jahrhunderte darum kämpften, zu verstehen, wer war dieser Jesus von Nazareth eigentlich? War das einer, der so aussah wie ein Gott? Oder war das wirklich ein Gott? Und wenn er Gott war, war er dann auch dort Mensch? Oder wie ist das zu verstehen? Und das führt zu der Erklärung, er war Gott und Mensch zugleich. Das wirft aber die Frage auf, kann ihn dann eine normale Frau geboren haben? Und das führt zu der Rolle, dass die Maria, die Theotokos, die Gottesgebärerin, jemand ganz Besonderes gewesen sein muss, die befreit war von der Erbsünde von vor ihrer Zeugung an bis später. Und die Frage, wenn sie die erste Christin war, hat sie da nicht auch eine ganz besondere Rolle in ihrem späteren Leben gespielt? Und so kommt der Gedanke auf, dass sie zum Himmel aufgenommen wurde. Deshalb ist der Begriff, wie wir ihn heute haben, Maria Himmelfahrt, irrig. Der Begriff setzt voraus, sie sei selbstständig in den Himmel aufgefahren, so wie Jesus von Nazareth. Aber das stimmt nicht, sondern es ist die Aufnahme Mariens in den Himmel, wie der offizielle Festtitel auch lautet.
Und es heißt, sie sei mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden. Warum ist das so zentral für den Glauben?
Die Aufnahme Jesu in den Himmel, also seine Auferstehung, um es genau zu sagen, seine Auferstehung ist zentraler Punkt der christlichen Lehre. Es heißt in den biblischen Texten, wäre er nicht auferstanden, würde für uns das Wesentliche des Glaubens fehlen. Wie ist das nun mit seiner Mutter? Das war das Denken der Menschen früher. Und sie sagten, na gut, sie ist dann auch in den Himmel aufgenommen worden. Und das entsprach den biblischen Berichten, dass man ihr Grab leer gefunden habe und gefüllt mit Blumen. Es hat eine ausgesprochene Literatur zu diesem Themenfeld gegeben in der Antike, die das exakt beschrieb, wie das so immer ist, wo die historischen Fakten fehlen, füllen die Legenden eben dann diese Falten in der Geschichte aus. Und die erzählten halt eben, ja, sie wird auch immer verglichen mit den Lilien des Feldes. Und genau so ist es gewesen. Statt Maria im Grab gab es nur noch die Blumen und sie wurde in den Himmel aufgenommen. Alter christlicher Glaube, nie geändert worden, immer mitgeschwommen, aber nie ein eigenes Fest gewesen. Und in der Ausfaltung der Mariendogmen, die dann im 19. Jahrhundert erfolgte, mit dem 3. und 4. Mariendogma, kam dann
der Gedanke, das muss man auch als Fest feiern.
Also das ist eine gewisse Entwicklung gewesen, hin von einem uralten Glauben, ja, bis hin über diese Dogmen des 19. Jahrhunderts und dann halt durch Papst Pius XII.
In die Liturgie hinein.
In die, ja, Liturgie und dann die Verkündigung des Dogmas von Papst Pius XII. Ja. Wie hat er denn das, dieses Dogma begründet? Und warum ist es vielleicht gerade zu jener Zeit passiert?
Das Dogma, das Pius XII. Verkündet hat, war eigentlich schon fällig gewesen nach dem Dogma, das vorher gekommen war, nämlich das Dritte. Und das war nicht machbar, weil der Zweite Weltkrieg ausgebrochen war. Und nach Ende des Zweiten Weltkrieges glaubte Pius XII. Durch dieses Dogma einen neuen Punkt setzen zu können, um Glaube und Christsein, was auch heißt Menschsein, neu in die Menschheit einzupflanzen. Das war sein Gedanke. Und deshalb hat er dieses Fest dann hineingesetzt in diese Zeit und hat es auf diese Art und Weise, sagen wir mal, den Menschen versucht nahe zu bringen.
Warum wird es am 15. August gefeiert?
Der 15. August ist im Römischen Reich ein zentraler Feiertag gewesen, die Feria Augusti, wo der Kaiser sich selber feierte und seine Siege. Als diese Kaiser so langsam aber sicher Marotten der Geschichte wurden, haben die Christen diesen Termin gekapert und haben ihn dann mit der Maria Himmelfahrt besetzt, was natürlich nicht schlecht genau dorthin passt, zu diesem Zeit blühender Sommer mit allem, was dazugehört, den Blumen vor allen Dingen. Und dieser Festtag, der hat sich bis heute auch erhalten.
Ich wollte gerade sagen, wir in Bayern bringen ja den 15. August immer auch mit der Kräutersegnung in Verbindung. Welche Rolle spielt das innerhalb dieses Glaubens?
Die Kräuter sind etwas, was man heutigen Menschen wieder ein bisschen erklären muss. Die Kräuter sind ein Ergebnis der Natur, die allerdings von Gott gemacht ist. Es gibt zwei Bücher, aus denen Christen lernen können. Das eine ist natürlich die Bibel und das andere ist das Buch der Natur. Und im Buch der Natur gibt es vieles zu entdecken, was uns gegeben ist und hilft zu heilen, zu lindern, Schmerzen zu lindern oder Dinge neu erfahrbar zu machen. Genau das wollen diese Kräuter tun und machen. Das hat man auch hübsch missverstanden, wo das passte. Man hat zum Beispiel dann diese getrockneten Kräuter genommen und ins offene Kaminfeuer geworfen, wenn ein Gewitter heranzog, weil das gesegnete Blumenmaterial, das traf dann oben auf die bösen Geister und vertrieb sie natürlich. Das war das simple Denken unserer Vorfahren, die es nicht besser wussten. Das passiert heute wahrscheinlich nicht mehr, aber dass man der Oma früher in den Tee so ein paar Blüten reingebrockt hatte oder wenn die Kuh hustete, etwas in Futterdruck tat. Das war normaler Bestandteil des Volksglaubens. Das hat die Kirche nie gelehrt.
Ja, da war natürlich auch viel Aberglauben dabei. Ja. Aber heute ist ja auch das Thema Klimaschutz, Bewahrung der Schöpfung ein großes Thema. Würden Sie sagen, das hat vielleicht auch eine ganz moderne Komponente, dieses Fest, dass man diese uralten Traditionen ganz neu lesen kann?
Ja, das verlangt von jemandem, der dies tut, dass es erklärt bekommt, weil die meisten Menschen von alleine nicht mehr drauf kommen. Wir sind alle Städter. Wir leben nicht mehr draußen in der Natur und bekommen es mit, was da wächst und gedeiht. Und dementsprechend kann es helfen, wenn man das gelehrt bekommt. Der jetzige Bischof von Berlin, als er noch Pfarrer im Erzbistum Köln war,
Heiner Koch,
war Pfarrer in Maria Himmelfahrt. Mhm. Und der hat am Himmelfahrtsfest allen Frauen, die den Gottesdienst besuchten, eine Rose überreicht, als Zeichen genau dafür. Und das ist damals bei den Leuten ungeheuer gut angekommen. Und die Kirchen waren rappelvoll. Ich nehme an, nicht nur der Rosen wegen, sondern auch, weil man versuchte zu verstehen, was ist denn das an dieser Maria, was uns heute noch was zu sagen hat.
Gibt es denn weitere Bräuche zu diesem Fest, die heute noch bestehen oder wo es sich lohnen würde, dass man sie wieder entdecken würde?
Bei den Marienfesten gibt es eine ganze Menge, was sich immer wieder lohnt zu entdecken. Aber das Ursprüngliche ist, an Maria zu begreifen, sie ist die erste Christin. Sie hat nicht nur Jesus Christus geboren, sondern sie ist die erste Anhängerin. Und der wichtigste Satz der Maria, den sie gesagt hat, der lautet bei der wunderbaren Weinvermehrung: Was er euch sagt, das tut. Das heißt, sie ist das Kupplungsstück, genau an der entscheidenden Stelle zwischen Lehre und Glaubenspraxis. Und Maria ist jemand, der den Menschen nahe ist. Sie hat keine Dogmatik entwickelt. Sie war keine Moralphilosophin, sondern Maria hat gelebt, schlicht und ergreifend wie jeder andere, und ist deshalb für die Menschen immer eine Figur gewesen, die ansprechbar war. Zu Maria konnte man flüchten, zu allem und jedem.
Also Maria keine Konkurrenz zu Jesus Christus, nein, sondern ein Weg zum Erlöser,
der hinführt.
Und Sie sagten es gerade, zu ihr konnte man immer flüchten. Das hebt ab auf die Schutzfunktion, die man ihr in der Geschichte immer wieder zugesprochen hat. Lässt sich das denn auch an einzelnen Marienfesten ablesen?
Ja, ich nehme mal ein Lied.
Nur ein Beispiel vielleicht?
Ein Beispiel. Weniger auf das Fest hinbezogen als auf die Maria. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Das singen wir zur Maria. Und dargestellt wird sie mit einem großen Schutzmantel, unter den sich die Menschen flüchten. Wir sehen das und können es in der Regel nicht einordnen. Man muss wissen, dass es im alten römischen Recht, im weltlichen römischen Recht, den Rechtsbrauch gab, sub pallio cooperire. Das heißt, wenn ein Patron gewillt war, irgendjemand als Bittsteller anzuerkennen und zu sagen, hier, ich bin für dich da und du kannst dich immer auf mich berufen, dann stellte er ihn in der Öffentlichkeit dar unter seinem Mantel. Und diese öffentliche Darstellung begründete das Verhältnis von Patron und zu Bittsteller. Und genau das ist bei Maria der Weg gewesen, wie sie dann auch dargestellt wurde von den Menschen als die Mutter, zu der man flüchten kann, mit allen Fehlern, mit allen Problemen, die man hat. Sie wird schon die Fürbitterin sein, das hoffte man. Und dementsprechend hatte Maria einen gigantischen Zulauf bis in die Gegenwart hinein.
Vielen Dank für Ihren Besuch bei Kirche in Not, Herr Professor Becker-Huberti.
Gern geschehen.